Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch. Von dem ersten Treffen bis zum abschließenden Satzzeichen ist über ein halbes Jahr vergangen. Ein Prozess, der vom Austausch geprägt war. Nicht nur untereinander, sondern auch mit den Göttinger BürgerInnen. Auf dieser Grundlage ist das Programm entstanden, mit dem die Göttinger Grünen in den städtischen Wahlkampf starten. Lilly-Marie Arandt und Justin Stöhr haben das Programm bei uns in der Redaktion näher vorgestellt. Sie beide sind aktive Mitglieder der Grünen Göttingen. Sie kandidiert für den Stadtrat und Kreistag, er für den Kreistag. Benita Heukamp hat sich das Programm mit ihnen zusammen angeschaut.
Im Wahlprogramm ist gleich ganz am Anfang der Satz: Göttingen ist eine besondere Stadt. Was macht Göttingen denn für euch so besonders?
Ich glaube, so die Vielfalt an Interessensgruppen und auch irgendwie an politischen Gruppen, also auch irgendwie ein sehr aktives Stadtleben, dass Menschen irgendwie sich spontan zu einer Kundgebung treffen, wenn irgendwas passiert, dass man sehr viel auch Kultur und Subkultur hat, die man irgendwie in Anspruch nehmen kann. Also, weiß ich, für mich als Studi zum Beispiel auch irgendwie das Kulturticket nutzen zu können oder mal ins Top zu gehen oder so. Also einfach die Möglichkeit zu haben, relativ viele Angebote relativ kostengünstig in Anspruch zu nehmen.
Ich bin selber auch zugezogen 2017 für Studium und genau, was du sagst, Lilly, es ist die Vielfalt, die Menschen vor Ort, aber auch das Kulturangebot. Aber was auch nicht zu unterschätzen ist, sind die grünen Gebiete, nenne ich es mal. Naturerholung, den Stadtwald, den Wall und all die Sachen. Ist für mich, als ich hergezogen bin, war das schon so, boah, das ist die Großstadt. Ich komme aus so einem 20.000-Leute-Loch. Das war für mich dann doch schon groß. Aber auch die ruhigen Ecken schätze ich dann doch sehr.
Das wird ja quasi auch im Wahlprogramm nochmal aufgegriffen. Ihr habt auch im Wahlprogramm stehen, dass die Stadt schon eine starke Grundlage hat. Die soll jetzt aber nochmal weiter ausgebaut werden. Und zwar mit Hilfe von klaren grünen Werten. Was fasst ihr da alles drunter?
Also vor allem, weiß nicht, wenn es zum Beispiel um Arbeitsplätze geht, dass man die sozial gerecht gestaltet. Also dass man Betriebsräte stärker etabliert, eine partizipative Betriebsstruktur. Dass man auch die Möglichkeit bietet, irgendwie Jobs zu schaffen, die sinnstiftend sind, die nachhaltig sind und die quasi nicht nur von heute bis morgen denken, sondern die eben Zukunft mitdenken. Und da schauen wir halt auch einfach, dass man Möglichkeiten für die einzelnen Personen schafft, die aber eben die Gesellschaft und den Klimawandel auch mitdenken.
Genau, das habt ihr dann ja quasi im Wahlprogramm so aufgegliedert. Also ihr habt mehrere Kernthemen ausgearbeitet. Das wären Klimaschutz, Wohnen und Mieten, die Mobilitätswende, Finanzen, Bildung, ein solidarisches, gesundes und gerechtes Göttingen, dann der Bereich Kultur und Vielfalt. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir jetzt so nach und nach mal ein bisschen gucken, was ihr da vorhabt. Das erste Thema und auch wahrscheinlich so das, was alle als Kernthema von den Grünen verbinden, ist natürlich der Klimaschutz. Ihr habt im Wahlprogramm stehen, dass es klare Leitlinien braucht für ein entschlossenes Handeln, um den Klimaschutz zu meistern. Was wären solche Leitlinien für euch?
Ich bin immer der Grüne, der Klimaschutz voll wichtig findet, aber dann inhaltlich sich denkt, was können andere besser? Aber was ist natürlich Klimaneutralität bis, ich glaube, 2035 war das Ziel und ist nicht mehr möglich. Jetzt sind wir bei 2040 für die Stadt Göttingen. Das ist eine dieser Leitlinien, dass wir ein klares Ziel brauchen, bis wann wir schaffen müssen und dann halt schauen müssen, wie kommen wir dahin? Da kann man über verschiedene Sachen sprechen, ob es jetzt Entsiegelungen sind, ob es jetzt den Ansatz einer Schwammstadt ist.
Also, weiß ich, gerade Hitzeschutz wird ja irgendwie immer mehr ein Thema. Mhm. Ich meine, wir hatten jetzt vor kurzem 35 Grad, das muss man auch erstmal aushalten können. Und insbesondere für vulnerable Gruppen, also für ältere Menschen, für Kinder und so, wird es halt immer essentieller. Und ich meine, es gibt halt irgendwie einfache Wege, also man kann irgendwie ein paar Bäume pflanzen in die Innenstadt, mehr entsiegelte Erdflächen schaffen statt Beton. Aber es gibt mitunter auch relativ innovative Varianten, also zum Beispiel so Steine, die wie eine Art Schwamm wirken, also wo es quasi drauf regnet, die dann das Wasser speichern und die bei Hitze dann eben Wasserdampf freisetzen, wodurch dann allgemein eben eine Temperatursenkung entsteht. Aber es ist eben auch nicht nur, sage ich mal, die ganz konkrete Hilfe im Moment, sondern auch zum Teil dann eben auch, wie macht man Photovoltaik für kleinbürgerliche Familien irgendwie zugänglich? Also wie schafft man es, dass es bezahlbar wird, sich ein paar Solarplatten aufs Dach zu packen? Wie macht man es auch zugänglich? Also wie schafft man auch irgendwie eine Informationstransparenz? Und dafür wollen wir eben auch uns einsetzen.
Was natürlich auch immer so Sachen sind, die wir ansprechen wollen, ist, wie gehen wir da mit öffentlichen Gebäuden um? Wir können natürlich auch den Solarausbau für öffentliche Gebäude fordern. Wir können da schauen, wenn wir öffentliche Gebäude energetisch, also die Energieinfrastruktur sanieren, bauen wir Wärmepumpen ein oder was, mit welchen Energieträgern arbeiten wir? Und da sehen wir dann doch auch die Stadt als Akteur, der für seine öffentlichen Gebäude da viel tun kann.
Ihr habt dann auch noch im Programm stehen, dass bei allen Entscheidungen geprüft werden soll, was für Auswirkungen hat das auf Treibhausgas, auf Klimaanpassungen, auf Ressourcenverbrauch und soziale Folgen. Bedeutet ja erstmal, es soll immer in jeder Überlegung das Klima mitgedacht werden. Das kann man ja leicht sagen, aber vielleicht ein bisschen schwer umsetzen. Das ist jetzt die Frage, wollt ihr da Grenzwerte setzen, dass man sagt, wenn bestimmte Sachen in dieser Prüfung rauskommen, dann kann man das Projekt wirklich gar nicht durchsetzen? Oder gibt es dann quasi Kompromisse, wenn man sagt, es gibt keine andere Möglichkeit, irgendwas wirklich Wichtiges umzusetzen, aber diese Prüfung ist nicht gut ausgefallen? Wie kompromissbereit seid ihr da oder wie wollt ihr das handhaben?
Es ist nichts, was am Ende irgendwie auf einzelne Bürger zurückfällt oder auf mittelständische Unternehmen, sondern es geht quasi um größere Konzerne, die es sich eben leisten können und dass sie mehr ein Stück weit auch in die Verantwortung genommen werden, dort entsprechende Maßnahmen umzusetzen und das dann halt auch keine Frage mehr von, ist es möglich, das zu bezahlen, sondern möchte man diesen Schritt gehen.
Ich hatte das jetzt auch so ein bisschen verstanden als Entscheidung im Stadtrat dann.
Wir können es natürlich nicht alleine entscheiden. Also da wird kein böser Grüner hinten sitzen und sagen, nein, das Klima sagt nein, funktioniert nicht. Genau wie Lilly sagt, das sind die großen Akteure, die ihre Verantwortung übernehmen müssen. Das ist natürlich nichts, was irgendwie auf den Neubau eines Familienhauses irgendwie angesetzt werden kann.
Dann war auch noch die Frage, die sich mir gestellt hat, dass ihr drin habt im Programm, dass nicht förderfähige Bauvorhaben, wie zum Beispiel neue Parkhäuser im Innenstadtring, einer besonderen Prüfung unterzogen werden sollen. Bedeutet jetzt, wenn man es nicht fördern kann und das Geld fehlt, dann soll es eventuell nicht umgesetzt werden? Oder wie war das zu verstehen?
Ach, das schöne Thema Parkhäuser. Wir haben es ja letztens erst gesehen mit der Debatte um ProCity und die Parkräume in der Innenstadt. Da machen wir uns natürlich mal so ein bisschen unbeliebt. Aber wenn ein Parkhaus in der Innenstadt nicht förderfähig ist und ich sehe auch aktuell keinen Platz für ein neues Parkhaus in der Innenstadt, dann würden wir uns sehr wahrscheinlich auch immer dagegen positionieren. Weil wir natürlich eher zu einer autofreien Innenstadt hin möchten, mit Parkhäusern am Stadtrand, die wir ja aktuell haben, dass die besser genutzt werden.
Das Parkhaus war jetzt ja quasi nur so als Beispiel angeführt. Gilt das dann generell für andere große Bauvorhaben?
Ich möchte kein pauschales Ja geben. Mhm. Auch da wird es individuelle Entscheidungen geben müssen. Und da wird es wahrscheinlich auch Punkte geben müssen oder Punkte geben werden, wo man genauer hinschauen muss. Aber tendenziell würden wir es gern verhindern. Oder nicht verhindern, sondern vermeiden.
Wie ist das dann so mit eigenen Projekten, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte großflächig entsiegeln und man kriegt keine Förderung dafür rein? Wäre das dann auch so, dass man sagt, das müsste man jetzt aber nochmal einer Prüfung unterziehen? Oder wäre das auch wieder für euch eher so eine Prioritätenabwägung, dass man sagt, Klima steht vielleicht an erster Stelle, also könnte man da trotzdem selber rein investieren?
Ich glaube, es hat schon irgendwo eine andere Relevanz. Wir haben halt keine Zeit mehr, um irgendwie ewig darum zu diskutieren, ob wir jetzt Klimaschutz machen oder nicht, sondern es muss halt einfach was her. Und da ist irgendwie jedes Mittel wichtig und richtig, so ungefähr. Es braucht halt einfach eine Möglichkeit, das dann auch schnell umzusetzen und auch irgendwie schnell Verbesserungen zu schaffen. Und es macht ja schon einen Unterschied, ob man jetzt darüber diskutiert, ob man komfortabler mit dem Auto irgendwie in die Stadt kommt oder ob es halt darum geht, dass man so das bare Minimum, was wir eigentlich nach wie vor nicht erreicht haben, an Klimaschutz irgendwie schafft. Also es ist ja quasi kein Luxusgut, kein Komfort, sondern es ist ja das bare Minimum, was wir irgendwie schaffen müssen.
Dass dann da das einfach priorisiert werden müsste für die Stadt, für die Lebensqualität in der Stadt.
Ja, genau. Und das ist eine besondere Prüfung, da ist immer eine Interessenabwägung.
Das ist ja bei jeder Entscheidung.
Ja, ich glaube, wir sind wirklich an einem Punkt, wo Klimaschutz und Folgenanpassung einfach von Jahr zu Jahr wichtiger wird. Also wenn wir 38 Grad in der Innenstadt haben, brütet man wahrscheinlich am Gänse-Dieselplatz bei 40 Grad. Vielleicht ist das nicht so cool. Vielleicht müssen wir da nochmal drauf schauen und sagen, so spätestens jetzt tun wir mal was. Nicht nur die Grünen.
Thema Hitzeperioden, das war auch Bestandteil im Wahlprogramm. Generell ging es darum, die Stadt klimawirksam zu gestalten und auch bei Hitzeperioden zu entlasten. Und da war ein Konzept von sogenannten Pop-Up-Parks, also sowas wie ein Pop-Up-Store, hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Ein Pop-Up-Park habe ich jetzt selber noch nie irgendwie zu Gesicht bekommen, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Pop-Up-Parks kann man sich vorstellen, das gab es bei uns im Leineviertel, so eine halbmobile, mobile Bank mit kleinen Blumenkästen daneben. Sowas ist das. Mobile Blumenkästen, die man zum Beispiel aufstellen kann oder auch größere Pflanzen, vielleicht eine Anlage für Wasser, als kleiner Brunnen oder ähnliches, die man dann ähnlich wie diesen Klimacontainer.
Ja, wollte ich gerade fragen, ob das dann das gleiche Konzept sein sollte.
Ähnliches Konzept, aber hoffentlich wirksamer in einem kleineren Rahmen.
Ja, man braucht ja auch einfach Maßnahmen, die irgendwie schnell umsetzbar sind, die vielleicht auch eine Übergangslösung bieten. Also letztendlich wäre irgendwie das Ziel schon auch, größere Grünflächen zu schaffen und, sag ich mal, richtige Parks. Aber solange das eben nicht mal eben so möglich ist, solange auch Finanzen ja irgendwo ein bisschen begrenzt sind, ist es dann eben ganz gut, wenn man praktikable und einfache Möglichkeiten hat, zumindest ein bisschen Verbesserung zu schaffen.
Bedeutet, das ist dann nicht so wie dieser eine Klimacontainer, der in der Innenstadt stand, sondern bestmöglich an ganz vielen verschiedenen Orten in der Stadt verteilt.
Und damit auch möglichst viele Leute davon profitieren können.
Sommerstraßen waren auch im Programm. Was ist das? Vielleicht könnt ihr das auch nochmal kurz ausführen.
Da sind wir ja bei diesen Pop-up-Parks. Also einfach Straßen, die, man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie beim Weihnachtsmarkt, die temporär gesperrt wären, um dort auch ein bisschen Entschleunigung reinzubringen. Die Straße selbst zugänglicher machen. Es war ein deutlich entspannteres Gefühl, nicht aufpassen zu müssen, wann ein Auto vorbeikommt. Dass wir halt Straßen haben, die vielleicht für die Außengastronomie zugänglicher wären, wo eben diese Pop-up-Parks auch stattfinden können. Bisschen mehr Begrünung, mehr Schatten und dadurch eine Abkühlung.
Das heißt, das wäre wahrscheinlich gekoppelt an den Punkt, eine autofreie Innenstadt wäre wünschenswert und dann wäre das so in einem Abwasch quasi.
Das sind natürlich keine Sachen, die man dann 24 Stunden am Tag haben kann, allein für den Lieferverkehr. Aber einfach in den Abendstunden ein bisschen mehr aufbauen, mehr Schatten, mehr Abkühlung, vielleicht auch am Wochenende. Ich glaube, es wäre für viele Leute in der Innenstadt, weil ich meide die Innenstadt aktiv, weil es mir einfach zu warm ist, wirklich ein Vorteil, gerade für Ältere.
Ich auch einfach andere Nutzungsmöglichkeiten zu finden. Also es gab so eine Art No Parking Day als Konzept, dass man quasi mal schaut, wie könnte man Straßen auch anderweitig nutzen, wenn sie eben nicht einfach nur dazu dienen würden, dass Autos drüber fahren oder vielleicht auch Fahrräder drüber fahren. Und man kann ja irgendwie auch, weiß ich nicht, coole Picknick-Aktionen machen oder so oder auch einfach Spielstraßen, die auch gerade sonntags zugänglich sind. Das muss ja nicht unbedingt den allgemeinen Verkehr da irgendwie behindern. Das passiert ja auch jetzt nicht durch eine Fußgängerzone. Sondern man kann ja auch einfach schauen, okay, wann sind sag ich mal, verkehrsberuhigte Zeiten, wo liegen verkehrsberuhigte Bereiche und kann die dann entsprechend sinnvoll nutzen, sodass sie halt auch wirklich für alle irgendwie zugänglich werden, angenehm werden und nutzbar werden.
Anderer großer Themenkomplex ist die Mobilitätswende. Das hatten wir ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen mit autofreien Innenstädten. Und ihr möchtet ja ganz klar einen Fokus darauf legen, dass Rad-, Fuß- und Busverkehr gestärkt werden. Und der Verkehr soll vor allem sicherer gestaltet werden. Wo seht ihr die größten Gefahrenquellen?
Also zum Teil ist das eben vor allem für FußgängerInnen irgendwie schwierig. Es gibt zum Teil halt Probleme, dass SchülerInnen sicher zur Schule kommen, weil es dann irgendwie Schnittstellen gibt, wo Fahrräder und Autos so aneinander geraten und wo dann vielleicht auch ein Kind mal nicht gesehen wird. Da war die Idee, dass man irgendwie wie so Fußbusse schafft, dass man quasi so eine Art betreuten Schulweg hat, um da eben mehr Sicherheit zu schaffen, aber auch einfach Radwege zu schaffen, die nicht irgendwo enden. Also die nicht plötzlich in eine große Hauptverkehrsstraße enden oder die sich gegenseitig überschneiden ohne irgendeine Form von Ampelsystem, sondern dass man Radverkehr eben ähnlich stringent denkt wie Autoverkehr auch. Dass man auch, wenn dann mal irgendwo eine Baustelle ist, dass man auch da eine Fahrradumleitung schafft und nicht nur die Umleitung für die Autos entsprechend.
In puncto Sicherheit war eine Idee, sichere Heimwege zu ermöglichen. Das heißt, ein Heimwegtelefon wurde angesprochen, dass man das vielleicht einführen konnte. Wie genau kann man das dann sich vorstellen? Also soll das von der Stadt betrieben werden, weil es ja auch schon so ein, ich glaube, deutschlandweites Heimwegtelefon gibt, das dann von Ehrenamtlichen betrieben wird? Soll das dann jetzt konkret bei der Stadt angesiedelt sein?
Letztendlich gibt es da irgendwie mehrere Möglichkeiten. So, sag ich mal, das ist erstmal so die große Vision. Man könnte natürlich zum Beispiel das auch über einen Verein laufen lassen, über Ehrenamtliche, die dann irgendwie eben verschiedene Schichten dort übernehmen. Man könnte es aber eben auch, wenn die Kapazitäten und auch die finanziellen Mittel dafür vorhanden sind, das über öffentliche Trägerschaft laufen lassen. Es gibt ja schon Angebote, es gibt ja auch irgendwie so eine Night-Hotline in Göttingen, aber es bringt halt auch nicht so viel, wenn man nicht durchkommt. Also wenn man dann halt in der Warteschleife hängt, fühlt man sich jetzt auch nicht sicherer, als wenn man es einfach lassen würde. Also es braucht einfach ein vielfältigeres Angebot und auch mehr Möglichkeiten, da dran zu kommen, wenn man es braucht. Und da braucht es halt einfach mehr Anlaufstellen. Und die Anlaufstellen müssen wir jetzt schaffen.
Wisst ihr, wie die Auslastung bei diesem anderen Heimwegtelefon ist? Also ob man da sonst gut durchkommen würde oder nicht?
Ich habe da keine genauen Zahlen zu. Also ich habe halt einmal eine Night Hotline angerufen. Ist ja dann auch immer so ein punktuelles Ding. Also da kann man jetzt keinen allgemeinen Schluss draus ziehen. Aber in dem Fall bin ich ja nicht durchgekommen. Und dann dachte ich auch so, na okay, dann wohl nicht.
Dann wäre auch noch ein weiterer Punkt, E-Autos zu stärken, weil man schon sagt, Leute können nicht unbedingt zwangsläufig komplett auf Autos verzichten, dann sollen es vielleicht lieber E-Autos sein. Wo seht ihr im Rahmen von der Stadt die Möglichkeiten, da Anreize zu schaffen?
Ich glaube, das, was wir sonst als Kommune nur leisten können, neben einer besseren Infrastruktur, sind Förder- und Beratungsangebote auch zu Balkonkraftwerken, zu PV-Anlagen auf dem eigenen Dach, um damit mit einer Wallbox das eigene E-Auto zu laden und vielleicht dafür ein bisschen zu motivieren, zu informieren, aber auch zu beraten, was es für Möglichkeiten gibt. Eben nicht, dass man nur auf die Ladesäule irgendwo an der Autobahnraststätte angewiesen ist, sondern dass es andere Möglichkeiten gibt.
Bei den Bussen, das wäre ja auch so eine Idee, dass man sagt, da soll man auf E-Busse umsteigen. Abgesehen davon habt ihr noch ein paar andere Ideen für den ÖPNV. Das ist ja generell gerade so ein bisschen so ein leidiges Thema, würde ich sagen, mit den Göttinger Verkehrsbetrieben. Jetzt gerade musste ja erst der Fahrplan angepasst werden. Die Taktung wurde reduziert, Nachtlinien wurden gestrichen, eine Linie wurde an externen Betreiber rausgegeben. Eure Idee ist jetzt das komplette Gegenteil. Ihr hattet im Wahlprogramm ein 10-Minuten-Takt auf den Hauptlinien, das wären ja die 10er, 20er, 30er, 40er Linie und noch ein weiteres Nachtnetz. Wie kann man das machen, weil das gerade ja sehr weit ab von der aktuellen Situation ist?
Man muss dazu natürlich immer sagen, das, was wir in einem Wahlprogramm schreiben, ist unsere Idealvorstellung, wo wir in den nächsten 5 bzw. 8 für Onyeka als OB in Jahren hin möchten. Das Riesenproblem für ÖGVB ist natürlich einfach, dass Geld fehlt. Und es braucht einfach mehr Geld. Wir brauchen eine bessere finanzielle Unterstützung für den ÖPNV. Die kriegt man natürlich über verschiedene Wege. Wenn man jetzt ganz groß ansetzt, sagen wir Vermögensteuer erhöhen, Schuldenbremse abschaffen und nicht mehr alle Kosten an die Kommunen weitergeben.
Also Koalitionsausgleich.
Ja, das können wir leider als Kommune alleine nicht entscheiden. Oder als Rat der Stadt wäre super, wenn wir das können. Ja, es braucht mehr Personal. Das ist das Ding. Natürlich muss man auch sagen, Nachtbusfahren ist für die Menschen, die diesen Bus fahren, auch anstrengend, für deren Familie auch eine Hürde. Da muss man unterstützen, sei es finanziell, sei es sozial oder auf andere Wege. Und dann würden wir gerne natürlich zu einem erweiterten Nachtbusnetz, um natürlich auch nachts gut nach Hause kommen zu können.
Ich glaube, man könnte halt auch schauen, dass man Buslinien effizienter macht. Das ist ja auch irgendwie, sag ich mal, sinnvoller fahren. Ich habe zum Teil auch das Problem, dass man von Wehende bis zum Ostviertel brauche ich teilweise mit dem Bus genauso lang wie zu Fuß. Wenn ich kein Fahrrad habe, dann gehe ich halt lieber, weil dann kann ich wenigstens sofort losgehen und muss nicht noch irgendwie 10 Minuten auf den Bus warten oder so. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Also eigentlich bräuchte es ja Linien, die so gut miteinander verknüpft sind, dass man relativ leicht und relativ schnell auch von A nach B kommt. Und da wäre auch irgendwie die Frage, ob man vielleicht das Liniennetz nochmal überarbeiten kann. Also zum Teil haben sie das im Nachbar-KV, also in Goslar, auch schon mal gemacht, dass man halt einfach schaut, okay, wie schafft man eine bessere Anbindung, wie schafft man so vielleicht auch eine geringere Notwendigkeit für Personal, also um auch dem Personalmangel und den Mangel an Geld einfach entgegenzuwirken.
Was natürlich auch noch eine Option sind, sind immer On-Demand-Angebote wie der Flow, was aber so ein Netz eigentlich auch nur ergänzen kann.
Weiterer Punkt zu den Bussen war, und das spielt dann auch wieder so ein bisschen in die Finanzen mit rein, waren Ticketkontrollen. Da habt ihr im Wahlprogramm stehen, dass die Göttinger Verkehrsbetriebe auf Ticketkontrollen verzichten sollten und auch keine Strafanzeige stellen sollen. Idee dahinter ist, keiner soll wegen zu wenig Geld nicht mobil sein und dann auch noch Konsequenzen davon tragen müssen. Für eine Situation, für die man wahrscheinlich nichts kann, bedeutet aber auch, was hält denn dann die Leute davon ab, sich überhaupt gar kein Ticket mehr zu kaufen? Was ja bedeuten würde, dann fehlt wieder Geld bei den Verkehrsbetrieben.
Ich meine, grundsätzlich hat man ja eine große Anzahl an Menschen, die eh auf das Deutschlandticket zurückgreifen. Und dementsprechend werden die Verkehrsbetriebe halt auch nur anteilig irgendwie beteiligt. Also so die man vielleicht belangen wollen würde, also die sich das leisten können und es sich trotzdem nicht kaufen, das sind nicht die Bus fahren. Also so, die fahren halt Auto mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und die Studis haben in der Regel eh schon ein Semesterticket. Die allermeisten Menschen, die irgendwie regelmäßig mit Bus und Bahn fahren, haben auch ein Deutschlandticket. Und dementsprechend haben sie ja schon gezahlt. Man wird ja trotzdem noch in der Bahn kontrolliert. Es gibt irgendwie andere Situationen, in denen man sich ausweisen muss. Und dann ist es ja irgendwie relativ sinnbefreit, das jetzt auf der kurzen Strecke von Kroner Tor in die Innenstadt oder so zu machen. Wo man dann irgendwie im Zweifel wo 2,60 flöten gehen oder so. Also es ist ja nicht wirklich Sinn der Sache, sondern die Leute, die mehrheitlich den ÖPNV nutzen, haben ja auch Dauertickets.
Das heißt, ihr seht da jetzt nicht so enorme Einbußen dann für die Göttinger Verkehrsbetriebe?
Nein. Und das ist also dieser soziale Aspekt, der ist, den du angesprochen hast, ist so das Hauptargument. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, es wird eine Anzeige gestellt mit einer Zahlung, die getätigt werden soll, die kann nicht getätigt werden. Und weil diese Zahlung nicht getätigt werden kann, heißt es, okay, dann musst du das jetzt im Gefängnis absetzen. Wir müssen doch nicht Leute dafür, dass sie kein Busticket haben, ins Gefängnis stecken. Das ist doch völlig schwachsinnig. Da kommt ja eine komplette Stigmatisierung mit, die sozial überhaupt nicht nachhaltig ist. Das können wir uns gesellschaftlich nicht leisten. Das sind die 2,60 Euro im Busbetrieb. Da kann man die auch wahrscheinlich mal verkraften. Vielleicht muss man da eher schauen, wie stellt man die ÖVB als Mobilitätsdienstleister auf, um das notwendige Geld zu erwirtschaften. Und geht vielleicht weg vom Bus und nimmt vielleicht auch zum Beispiel E-Scooter mit ins Angebot.
Nächster Punkt, so, den ich hatte.
Das ist es halt.
Genau, was ist da eure Idee mit den E-Scootern?
Wir sehen es ja überall in der Stadt. Das ist ein Mobilitätsangebot, was vor allem von jungen Menschen benutzt wird und ist damit auch ein Riesenmarkt. Und wenn es heißt, das Geld fehlt, dann ist es vielleicht doch eine mögliche Einnahmequelle, die in das Mobilitätsangebot aufgenommen werden kann.
Es muss halt dann schon auch irgendwie sinnvoll eingegliedert sein in die lokalen Betriebe. Also zum Teil sind das ja so Ketten, die halt einfach so deutschlandweit verteilt sind. Also da profitiert dann auch hier vor Ort niemand von. Und man muss natürlich auch sicherstellen, dass es irgendwie sichere Abstellorte gibt. Also an der Uni zum Beispiel gibt es ja so eingekreiste Flächen, wo die abgestellt werden können. Da weiß man, wo das irgendwie hingehört. Natürlich stellen es Leute trotzdem mitten in den Weg. So. Aber das könnte man ja auch im Zweifel nachverfolgen. Also wenn man es tatsächlich über lokale Betriebe macht, weiß man dann auch, okay, wer hat es denn jetzt mitten im Weg stehen lassen? Es ist ja alles per App erfasst. Und es muss vor allem auch günstiger zugänglicher werden. Es ist einfach extrem teuer, so ein Ding zu benutzen. Wenn ich jetzt irgendwie Bus fahren würde, würde ich halt so 2,60 oder so zahlen. Wenn man halt einen E-Scooter nimmt, kostet das dann schon mal gerne 5 Euro für eine Kurzstrecke, die man mit einem Bus deutlich günstiger schaffen würde. Und da muss man ja auch irgendwie eine Zugänglichkeit schaffen, wenn es irgendwo eine nachhaltige Option gibt, wenn es auch eine Option gibt, wo man eben die anderen VerkehrsteilnehmerInnen nicht gefährdet, also die dann nicht auf dem Fahrradweg stehen oder irgendwo in die Leine geschmissen werden.
Ihr möchtet dann diese E-Scooter und auch Leihfahrräder, hattet ihr da auch mit drin, die über die Göttinger Verkehrsbetriebe verwaltet werden sollen und an die Leute gebracht werden sollen. Das Ganze soll dann für junge Menschen kostenlos sein, im Optimalfall.
Im Optimalfall.
Im Optimalfall.
Es ist immer die Sache, wie finanziert man alles. Das ist es.
Genau, und wäre das auch so eine Idee, das dann auch mit ins Semesterticket zu nehmen oder vielleicht so einen Pauschalbetrag pro Monat, dass man das einen Monat lang einfach nutzen kann?
Denkbar wäre das schon. Wenn das wieder als Pauschale integriert wird, würde das halt wahrscheinlich zu sehr viel Unruhe führen. Also so, wir haben ja eh schon einen extrem hohen Semesterbeitrag, wenn man den weiter erhöhen würde, damit man noch irgendwie Leihräder benutzen könnte oder so. Ich glaube, das würde jetzt nicht so Anklang finden in der Studierendenschaft. Aber man könnte jetzt zum Beispiel unter Vorlage des Studieausweis irgendwie vergünstigte oder kostenlose Möglichkeiten stellen, auch einen E-Rad zu leihen oder so. Gerade für Studierende, die vielleicht jetzt nicht so gut mit einem normalen Fahrrad unterwegs sind, die vielleicht auch irgendwie mobilitätseingeschränkt sind, ist es dann halt schon auch gut, wenn es irgendwie Optionen gibt, die teilweise elektrisch funktionieren, wo man jetzt nicht so viel körperlich irgendwie leisten muss. Ich meine, gut, das sind auch Leihräder irgendwo begrenzt, aber da könnte man ja so Leihräder-E-Scooter-Kombination auch denken.
Und da würde sich dann ja auch für gerade für teurere E-Fahrräder anbieten, sichere Abstellplätze in der Stadt zu haben. Und das habt ihr sowieso auch im Programm, auch für die Privatfahrräder.
Ja, und auch irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel so Lastenräder oder so zu schaffen. Weil wenn ich jetzt irgendwie ein Kastenwasser oder Kastenbier irgendwie von A nach B bringen möchte, wäre es ja auch doof, wenn man dann noch irgendwie im privaten Umfeld fragen muss, ob man da mal ein Auto kurz für bekommt. Und es ist ja auch eigentlich nicht so der Riesenakt, wenn man halt ein Lastenrad hat oder ein E-Lastenrad, dann geht das halt auch schon mal einfacher und schneller.
Vor allem brauchst du dafür keinen Führerschein,
ja, das
der sowieso viel zu teuer geworden ist. Also ich finde es super, wenn ich mir irgendwann vor ein Lastenrad mieten könnte für einen Tag und ich mache meinen Einkauf damit. Weil also zu Fuß wird das nichts und ein Auto und Führerschein stehen nicht zur Verfügung. Und ich glaube, es ist vor allem für junge Menschen, auch junge Familien, die ich ja vor allem mit dem Lastenrad in meiner Gegend so sehe, wäre das wirklich eine gute Entlastung. Weil auch die Teile sind natürlich teuer.
Weiteres Thema bei euch im Programm, oder großer Oberpunkt, ist Wohnen und Miete. Den qualifizierten Mietspiegel habt ihr gerade schon angesprochen. Könnt ihr da auch nochmal kurz erklären, was ist das?
Also letztendlich wurde der jetzt hier tatsächlich auch beschlossen. Also es ermöglicht einfach dass Mieten nicht zu sehr vom Stadtdurchschnitt abweichen und dass das auch sanktioniert werden kann. Vorher gab es ja eben einen nicht qualifizierten Mietspiegel, der dann nicht ausreichend bindend war. Und durch die Option, die man jetzt eben hat, kann man auch dafür sorgen, dass die Mieten in Göttingen nicht weiter nach oben gehen, dass man da auch sich eingreifen kann im Zweifel, falls sich VermieterInnen darüber hinwegsetzen, falls irgendwie Wohnraum zu Investitionsobjekt wird. Und das ist einfach irgendwo ein guter Haupthebel, um dort anzusetzen, neben irgendwie Leerstand füllen, Einfamilienhäuser sinnvoller nutzen und solche Sachen, Mietgenossenschaften stärken.
Ganz grob wollt ihr halt mit eurem Programm auch dafür sorgen, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat, bezahlbar. Absolut. Daran gekoppelt ist dann ja Thema Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Mit Zahlen von Ende 2023 haben wir in Stadt- und Landkreis Göttingen rund 1.350 wohnungslose Menschen. Was sind da sinnvolle Ansätze, um schnell dafür zu sorgen, dass diese Menschen auch in eine Wohnung kommen?
Also grundsätzlich gibt es ja den Housing First Ansatz, der auch ein bisschen darauf beruht, dass man zum Beispiel keinen Job findet, wenn man keine Wohnung hat. Also entweder ist man dann eben in der Wohnungslosenunterkunft gemeldet, die dann aber per Adresse auch gut zuordbar ist, oder eben die Zustände in den Wohnungslosenunterkünften sind so schlecht, beziehungsweise muss noch nicht mal unbedingt schlecht sein, aber vielleicht auch sehr homogen, dass man ja irgendwie dort nicht länger sein möchte. Also insbesondere Frauen oder auch jüngere Männer fühlen sich halt häufig in wohnungslosen Unterkünften nicht so wohl und schlafen dann lieber auf der Straße, auch wenn es sehr kalt oder sehr heiß ist. Und da wäre halt der erste Schritt, irgendwie aufsuchende Sozialarbeit zu etablieren, also im Prinzip Streetwork, die dann auch dafür sorgt, dass die Angebote zu den Menschen kommen. Dann auch irgendwie Räumlichkeiten zu nutzen. Es gab da auch mal erste Ansätze, zum Beispiel ungenutzte kirchliche Räumlichkeiten als Zwischenmöglichkeit zu nutzen, um dann eben aus einer bestehenden Wohnung heraus längerfristige Unterkünfte zu finden, also längerfristig Wohnungen für die Menschen zu beschaffen, dadurch auch irgendwie an Jobs zu kommen, vielleicht auch Therapiemöglichkeiten aufzumachen, also beispielsweise Suchtberatungen, Psychotherapie etc. Ich habe mal in der Straßensozialarbeit gearbeitet, wobei es auch häufig so Punkte gibt, die sich ausschließen. Also mitunter, dass zum Beispiel Menschen, die starke Depression haben und eine Suchterkrankung, dann in beiden Fällen abgelehnt werden, weil halt gesagt wird, ja, kümmere dich erstmal um die Sucht, wenn man versucht, die Depression zu behandeln. Wenn man dann quasi in die Suchtberatung geht, ist halt so ein bisschen das Ding von, ah ja, du müsstest ja eigentlich in eine Psychiatrie, weil du hast ja gerade mir irgendwie schwere Depressionen geschildert und das ist mir gerade hier irgendwie zu riskant für einen Beratungskontext. Also es kann wirklich sehr, sehr tricky sein. Und das hat irgendwie gut und richtig erstmal sehr niedrigschwellige Angebote auch zu bieten.
Eine Sache, die ihr im Programm hattet, waren dann auch, ich weiß nicht, ob ihr es Drogenkonsumräume genannt habt. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie soll das konkret helfen?
Der Ansatz, den es ja mitunter auch zum Beispiel in Frankfurt gibt, ist eben, dass man sichere Konsumräume schafft. Also, dass man zum Beispiel Supplemente für Drogen schafft, die am Ende eben das Ziel haben, irgendwie aus der Abhängigkeit herauszuführen, beziehungsweise am Anfang auch erstmal dabei ansetzen, dass man die Risiken minimiert. Also, dass zum Beispiel von SozialarbeiterInnen sauberes Besteck zur Verfügung gestellt wird, dass nicht noch Infektionen angeregt werden und dass man dann eben als größeres Ziel hat, aus der Abhängigkeit herauszukommen. Dadurch schafft man ja auch irgendwo eine Zugänglichkeit zu Hilfeangeboten, also dass man Anlaufstellen bietet für Menschen, die von Mischkonsum abhängig sind, beziehungsweise die mitunter dann auch irgendwie in schwierige Milieus dadurch geraten, weil sie sich zum Beispiel, um Drogen zu beschaffen, sich irgendwie prostituieren oder so. Und wenn man eben diese zentralen Anlaufstellen hat, schafft man dadurch ja auch einfach Schutzräume und niedrigschwellige Hilfeangebote, die sonst nicht da wären.
Neben der Wohnungslosigkeit haben wir ja auch bekannte Problemimmobilien hier in Göttingen. Beim Hagenweg, da hat die Stadt jetzt ja schon Initiative ergriffen und die Wohnung aufgekauft. Das heißt, da tut sich im Optimalfall was. Wie wollt ihr bei anderen Immobilien von ähnlichem Kaliber den Leuten am besten helfen oder die Vermieter in die Pflicht nehmen, um die Wohnsituation zu verbessern?
Genau das ist es, Vermieter in die Pflicht nehmen. Eigentum verpflichtet und kennen wir alle. Es kann nicht sein, dass Investoren und Großinvestoren auf dem Rücken von Menschen hier vor Ort Profite machen. Und wenn wir uns die Corona 9a angucken, bei einem Quadratmeterpreis von knapp 25 Euro für diese Wohnung, geht es da nur um Profit auf dem Rücken von Leuten, die sich nicht wehren können. Und das muss angegangen werden. Und das allerletzte Mittel wird da immer die Enteignung sein. Das soll natürlich mal die letzte aller Möglichkeiten sein, die Enteignung. Mhm. Wo auch die Besitzer natürlich nicht leer ausgehen. Die bekommen ja eine Entschädigung. Also wenn wir in einer schönen, perfekten Welt wären, wäre Wohnraum kein Investitionsgut und wir hätten solche Situationen nicht. Hier müssten wir einfach die Leute, die diese Immobilien besitzen, einfach in die Verantwortung ziehen. Und das muss konsequent passieren. Wichtig ist es für uns immer, dass wir von diesem Begriff Problemimmobilien wegkommen. Ich weiß, der ist immer so geläufig und ich will auch niemanden irgendwie für verurteilen. Das Ding ist, der ist zumindest für mich immer so ein Begriff, der die Verantwortung auf die Menschen, die vor Ort wohnen, schiebt. Die vielleicht ja auch die Sprache nicht perfekt können, die andere soziale Hürden haben, die dann in diesen Wohnsituationen stecken, aber dafür nicht verantwortlich sind, wie das soziale Umfeld durch ihre Immobilie gestaltet wird und die ja in diese Abhängigkeit stecken. Aber dieser Begriff Immobilie schiebt das halt immer so ein bisschen dahin und vergisst, dass dahinter Menschen stehen, die vielleicht gar nicht in Göttingen oder Deutschland wohnen, aber damit wirklich viel, viel Geld machen.
Ich glaube, es braucht auch einfach andere soziale Angebote. Also man kann eben nicht mit Schema F dann irgendwie dort antanzen und der Meinung sein, dass es dann so schon klappt. Also es braucht halt erstmal irgendwo auch wieder aufsuchende Sozialarbeit, um irgendwie die Menschen zu catchen, um auch irgendwie diese Angebote darzulegen. Und dann aber halt auch irgendwie neue Angebote, die vielleicht von der Norm abweichen. Also es gibt jetzt zum Beispiel die Alphabetisierungskurse, insbesondere für Jugendliche aus den Immobilien, die eben die Möglichkeit bieten sollen, auch außerhalb der Grundschulzeit noch eine Alphabetisierung herzustellen. Die sind aber häufig halt zu kurz angelegt. Aber das ist eben auch was, wo sich halt in der letzten Ratsperiode sehr für eingesetzt wurde, was letztendlich auch beschlossen worden ist. Und das muss einfach ausgebaut werden. Es müssen alternative Angebote her. Und man muss auch irgendwie die Möglichkeiten, die da sind, als Ressource sehen. Also wenn Menschen beispielsweise vor Ort fließend Rumänisch sprechen, dann soll das nicht irgendwie als ein Defizit gesehen werden, sondern als eine Möglichkeit, zum Beispiel bilinguale Kitas zu etablieren oder so. Und solange wir aber halt diese defizitorientierte Perspektive darauf bewahren, wobei es natürlich auch Dinge gibt, so, die sind einfach scheiße, also so Kakerlakenbefall wird jetzt auch nicht schöner, wenn man da irgendwie anders drüber redet. Das ist ein Problem und das muss man angehen. Aber es gibt auch einfach Aspekte, wo soziale Angebote auch neu greifen könnten, wo auch die Stadt und wir auch irgendwie mehr leisten könnten, beziehungsweise da eben auch Möglichkeiten geschaffen werden können von aus öffentlicher Hand, die so eben noch nicht gegeben sind, die auch eine Anschlussfähigkeit an neue Wohnungen zum Beispiel bietet, dass man auch überhaupt die Möglichkeit hat, dort auszuziehen, wenn man das dann möchte, oder auch die Möglichkeit bietet, irgendwie einen Job zu finden, wenn man dort wohnt. Also ist auch ja ganz häufig so, dass alleine durch die Adresse man dann schon nicht mehr zu einem Jobinterview eingeladen wird, egal wie sehr man sich da sonst auch drum bemüht. Damit gehen ja auch, sage ich mal, sehr prekäre Arbeitsbedingungen mitunter einher. Also die Menschen, die Arbeit haben, arbeiten jetzt nicht irgendwie in einem angenehmen Job in der Verwaltung oder so, sondern die arbeiten halt tendenziell am Fließband, in der Logistik, im Einzelhandel, wenn es gut läuft. Also es sind halt tendenziell nicht unbedingt Jobs, wo man irgendwie halbwegs entspannt durchgehen kann, sondern es sind halt tendenziell Jobs, die dann auch körperlich stark schlauchen, die man auch irgendwann nicht mehr ausüben kann. Ich habe mal in einer Jobberatung gearbeitet, wo dann mitunter auch einfach Menschen waren, die den auch nicht mehr ausüben konnten. Also wenn du halt 10 Jahre in der Logistik arbeitest, so dann sitzt du nicht da und bist so, ja, ich bin jetzt, mir geht's super und ich kann das alles und das funktioniert alles, sondern dann bist du halt körperlich ziemlich am Arsch. Da gab es Leute, die konnten ihren Arm nicht mehr heben, weil es so sehr geschmerzt hat. Und die kriegen dann aber halt trotzdem nicht die entsprechenden Hilfsangebote und kriegen dann auch keine Jobs, die vielleicht ihrer Qualifikation oder ihrer Motivation entsprechen. Da wird dann auf die Adresse geguckt und wird es beiseite gelegt.
Das heißt, wichtiger Punkt ist, bei den Vermietern ansetzen, Wohnsituation verbessern und das quasi als Sprungbrett nehmen, um viele weitere andere Unterstützungsangebote zu etablieren.
Ja.
Also Vermieter in die Verantwortung ziehen, aber auch ernsthaft unterstützen. Und das geschieht nicht, indem man morgens um 6 mit der Polizei vor der Tür steht. Das muss auf eine soziale, solidarische Art passieren, indem man die Menschen mitnimmt.
Um nochmal ganz kurz auf Stichwort Enteignung zurückzukommen. Wenn das jetzt so die letzte Möglichkeit sein soll. Wir haben jetzt ja gerade einen Wohnkomplex in Göttingen, wo die Stadt alle Wohnungen aufgekauft hat. Wäre das so eine Situation gewesen, wo ihr auch schon sagen würdet, naja, da hätte man auch schon, weil das jetzt ja, ich glaube, mit dem Ankauf der Wohnung wurde 2021 oder 2022 begonnen. Das heißt, es zieht sich jetzt über ein paar Jahre. Wäre das auch schon so eine Situation gewesen, wo man gesagt hätte, bevor man da jetzt versucht, in Paraguay den Vermieter zu finden oder in Österreich oder so, hätte man da schon andere Schritte einleiten können? Also Stichwort Enteignung.
Hätte man sicher, dann ist es natürlich immer die Frage, wer trägt die Entscheidung mit. Das kann nie jemand alleine entscheiden.
Genau, auch im Wohn- und Mietenkomplex war noch die Rede davon, dass Klimaanpassungsmaßnahmen umgesetzt werden sollen und das Ganze auch mit innovativen und präventiven Konzepten. Was würde da alles so mit reinfallen? Was habt ihr euch da vorgestellt?
Mitunter halt auch Sanierungsmaßnahmen, also dass man zum Beispiel eine bessere Dämmung schafft, damit es erst gar nicht so heiß wird in Räumlichkeiten. In Deutschland sind die meisten Wohnungen halt so angelegt, dass sie Wärme halten sollen, was ja auch ganz smart ist, wenn man halt einen kalten Winter hat. Aber dem wird es halt einfach nicht mehr gerecht, wenn wir halt draußen 35, 36 Grad haben, was halt so die letzten Jahrzehnte nicht ganz so häufig der Fall war. Da brauchst du einfach Möglichkeiten, Immobilien auch entsprechend zu sanieren oder kostengünstig zu sanieren. Aber eben auch, wenn es um Energieversorgung geht, den Zugang zu Wärmepumpen, Photovoltaik etc. zu vereinfachen, auch Möglichkeiten zu bieten, wie man Energie sinnvoll einspeichern kann, also auch als Privathaushalt.
Auch noch war die Rede von einer feministischen Stadtplanung. Könnt ihr das Konzept auch erläutern?
Es geht primär darum, eine feministische Perspektive auch mitzudenken. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn es zum Beispiel um Hilfetelefone oder so geht, die allermeisten meiner männlichen Freunde könnten mir dazu nichts sagen, weil die sich halt noch nie unsicher gefühlt haben auf der Straße. Wurde ihnen halt noch nie irgendwie hinterhergepfiffen. Es gab keine merkwürdigen Anpöbelungen mitten in der Nacht. Oder zumindest nicht so, dass es irgendwie groß Angst erzeugt hat. Und da ist halt auch einfach wichtig, eine Repräsentation in den Räten zu haben. Also einerseits Frauen in den Räten zu haben, aber mitunter eben auch blinde Personen. Also auch eine Perspektive von einer Person, die zum Beispiel trans ist und die vielleicht auch sich nicht so wohlfühlt in öffentlichen Umkleiden oder Toiletten oder so, da dann auch zu schauen, wie kann man das vielleicht auch mitdenken? Also wie kann man vielleicht auch Flinterbadezeiten in Schwimmbädern mit einrichten? Es gibt es ja mitunter so, sag ich mal, bei Thermen oder so schon viel, aber eben nicht in so einem gewöhnlichen Schwimmbadebetrieb, dass man sowas mitdenkt oder halt auch einfach Gewaltschutz stärker priorisiert, Beratungsangebote zugänglicher macht und das auch, sag ich mal, nicht so monokausal irgendwie auf, oh ja, da sind jetzt ein paar böse Männer oder so, sondern dass man es quasi eher als ein großes strukturelles Problem begreift, was alle angeht, wo man auch Bildungsarbeit schaffen muss in Schulen, damit es erst gar nicht dazu kommt, dass immer Spruch gesagt wird oder Übergriffigkeiten passieren, wo man so Sachen wie schlau oder mit Sicherheit verliebt stützt, dass sie in die Schulen gehen können, dass sie Aufklärungsarbeit leisten können, Gender Roles vielfältiger gedacht werden können und man halt eine Diversifizierung nicht erst als eine Art Interventionsmaßnahme betrachtet, sondern eben schon präventiv Bildungsarbeit leistet, präventiv die Stadt so anlegt, dass man sich sicher fühlen kann. Das ist ja mitunter zum Beispiel auch, weiß nicht, der Wald schaltet irgendwann die Lichter ab. Und da ist ja auch die Frage, okay, das ist bestimmt energetisch super sinnvoll, dass man die Belichtung weglässt, aber das führt ja auch dazu, dass man wahrscheinlich keine Flinterperson dort sehen wird mitten in der Nacht und dass sie vielleicht eher versuchen wird, die gut beleuchteten Straßen zu gehen, damit man halt im Zweifel auch irgendwie sich nochmal Hilfe holen kann. Und das sind ja einfach Perspektiven, die nur dann mitgedacht werden, wenn auch Flinterpersonen mit am Tisch sitzen. Und dafür muss man halt auch irgendwie eine Ratsarbeit ermöglichen, die zum Beispiel Betreuung sichert, die es auch irgendwie ermöglicht, dass junge Flinterpersonen ernst genommen werden und zu Wort kommen. Und das ist ja auch was, wo wir als Grüne einfach sehr stark hinterstehen, wo es auch Empowerment-Programme gibt, wo man auch so ein bisschen auch dazu angehalten wird, seine eigene Sichtweise zu schildern, wozu man ja eigentlich nicht unbedingt sozialisiert wurde.